Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zum Bates Podcast. Mach Dunkelmäuschen, wir sind immer noch am Start. Sendung 14 mittlerweile und wir sind mittendrin im Jahr 1995. Naja, mittendrin ist nicht ganz richtig. Wir hatten das Jahr schon ziemlich weit abgearbeitet in der letzten Episode. Wir sind die Herbsttour durchgegangen und haben die ganzen Deutschlandtermine uns angeguckt, hatten zuletzt noch ein bisschen über die Bravo schwadroniert, die uns aber dann eigentlich erst im Jahr 96 so richtig interessiert und begegnet. Aber ja, das hatten wir schon mal so ein bisschen angeteasert und wir waren so ungefähr im November stehen geblieben. Da machen wir auch gleich noch weiter, denn obwohl nur noch 2 Monate des Jahres übrig sind, passiert noch ganz, ganz viel bei den Bates. Die sind jetzt halt seit 1,5 bis 2 Jahren schon in ihrer allerhöchsten Karrierephase. Für mich ja immer die mittlere Phase. Also ich teile das übrigens so ein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, die No Name, die Shake und die Psycho Junior zähle ich zur frühen Bates-Phase. Mhm. Und dann ab der Major-Platte mache ich so die mittlere Bates-Phase auf. Und die endet für mich bei der mit der Kicks and Chicks.
Bei mir auch, ja.
Ja, ne, hundertprozentig sind wir uns einig. Das heißt, jetzt mit der aktuellen Pleasure and Pain und mit der Billie Jean Single vor allem, sind wir so mittendrin in der mittleren Bates-Phase, kann man eigentlich sagen. Genau, und dass wir natürlich so einen Track wie Billie Jean ansprechen, ist natürlich klar. Der erfolgreichste Song der Bates, in Zahlen gemessen zumindest, haben wir uns letzte Sendung schon ausgiebig mit befasst. Und da hatten wir, wenn ihr euch erinnert, ein bisschen auch über die Beweggründe der Bates spekuliert, diesen Song zu covern. Das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Wir hatten Stimmen gehört, die das im Prinzip verurteilt haben, gesagt haben, finden wir total scheiße, wie kann man so einen beschissenen Song covern? Und dann, ja, haben wir selber und wir kennen natürlich auch andere Stimmen, die sagen, naja, sehen wir jetzt nicht so streng irgendwie, ist eigentlich ein guter Song. Haben sie gut umgesetzt, kann man eigentlich nicht anders sagen. Mhm. Ist nicht ganz zu Unrecht irgendwie recht erfolgreich gewesen. So, um das jetzt mal so ein bisschen nicht so sehr zu werten. Aber wie sind die drauf gekommen? Und da hattest du ja interessanterweise erzählt, was ich vorher auch überhaupt nicht wusste, dass ja unsere lieben Trash Kids, ich glaube, ich darf das so sagen, eine Band, die eben auch in Eschwege unterwegs ist, heute zumindest unter dem Namen Trash Kids, schon ein bisschen länger, aber damals hießen sie noch anders, da hießen sie nämlich
Trash Kids und Donuts.
Ah, okay, genau, da hatten wir ja schon mal auch mit einem von denen gesprochen, der uns ein bisschen was zur Shake, zur Covergestaltung gesagt hatte, weil er da mit Zimbel drüber gesprochen hatte, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Und die Trash Kids haben natürlich auch unseren wunderbaren Sampler, Tribute-Sampler bespielt und da No Place to Go gecovert. Ich finde, da können wir auch nochmal ganz kurz reinhören.
Mhm. My best friend has gone forever. He doesn't like me anymore. I am drinking all alone now. Oh my God, it's such a bore. Oh my God, it's such a bore. I would like to talk to someone, but no one answers the phone. I am lying in my bedroom now, and I'm feeling so alone. And I'm feeling so alone. I don't know, no place to go. I don't know, no place to go. I don't know, I don't know. I'd like to go to a party.
Ja, und die Trash Kids sind Riesen-Bates-Fans, schämen die sich nicht, das zu sagen und haben das aber natürlich damals auch schon so ein bisschen begleitet und mitgekriegt als Eschweger, genau wie du und wie viele andere Eschweger, kam man um die Bates natürlich nicht drum rum und wollte das auch gar nicht und man hat sich natürlich auch Konzerte angeguckt, ne, die Trash Kids von den Bates und andersrum, ist auch logisch. Und witzigerweise gab es ja, da hattest du eben drauf hingewiesen, bei den Trash Kids eben auch ein Michael Jackson Cover. Und da hatten wir ja so ein bisschen spekuliert, oder du hattest ja auch gesagt, da gab es damals so das Gerücht in Eschwege, dass die Bates das einfach so frech von den Trash Kids übernommen haben. Also es ist zwar ein anderer Michael Jackson Song gewesen, der da gecovert wurde, aber die Idee, Michael Jackson zu covern, scheint nicht ganz aus dem Nichts gekommen zu sein. Und wir hatten aufgerufen eben, dass sich da vielleicht jemand gerne nochmal melden möchte oder darf, wenn ihm da was zu einfällt, der vielleicht das damals auch mitgekriegt hat. Und wer hat sich gemeldet? Die Trash Kids persönlich natürlich. Treue Zuhörer. Finde man ganz, ganz toll. Der Amir, der Sänger von den Trash Kids, der hat uns mal, ihr habt den ja gerade schon gehört, in dem Song, der hat uns mal netterweise da ein Statement zu zusammengeschustert, wie das alles so damals aus Sicht der Trash Kids heute gelaufen ist.
Zwischen 1991 und 94 haben wir öfter als Vorband für die Bates gespielt. Dafür sind wir den Bates auch bis heute wirklich extrem dankbar. Wir haben die Jungs vor, auf, neben und hinter der Bühne erleben dürfen und haben in der Zeit echt extrem viel gelernt. Es ist uns wichtig, das zu sagen, bevor wir jetzt womöglich ein paar kritische Töne in der Michael Jackson-Sache anstimmen. Circa 92 haben wir angefangen, Man in the Mirror von Michael Jackson zu covern und auch live zu spielen. In der Live-Version habe ich so in der Mitte des Songs immer die Gitarre zur Seite gelegt und dann eine ausgiebige Tanzperformance hingelegt, inklusive Moonwalk, was für eine Punkband damals sicherlich bemerkenswert und eher außergewöhnlich war. Und wir hatten die Nummer immer ganz hinten im Set, also als letztes. Und egal wie das Konzert vorher lief, spätestens bei den Moonwalks sind die Leute ausgerastet. Und danach gab es immer Zugaben. Das hatte schon was Magisches. Und das ist auch den Bates nicht entgangen. Insbesondere der Pogo hat die Nummer immer extrem abgefeiert. Als der Pogo die Demo-Version das erste Mal gehört hat, hat er uns noch mit den Worten "Lasst die Finger von Michael Jackson" vor dessen Anwälten gewarnt und meinte, das können wir so sowieso nie veröffentlichen, weil juristisch zu heikel und so. Deshalb hat sich's umso mehr wie Verrat angefühlt, als die Bates dann 95 auf der Pleasure and Pain Billie Jean gecovert haben. Zumal sie, wenn wir uns richtig erinnern, in einem TV-Interview auf die Frage, wie sie denn auf die Idee gekommen seien, Michael Jackson zu covern, meinten, weil es vor uns noch niemand gemacht hat. Hat schon ein bisschen wehgetan, aber im Nachhinein natürlich eine vollkommen nachvollziehbare strategische Entscheidung. Also wir hatten ihnen den Proof of Concept geliefert und sie hatten jetzt die nötige Reichweite und so musste man als Major-Label-Band dann halt denken. Und wenn man unser Demo mit dem Bates-Song vergleicht, dann merkt man schon schnell, wer die größeren Erfolgsaussichten hatte. Trotzdem, ich finde persönlich, man merkt den Bates schon eine gewisse musikalische Distanz zu dem Song an. Also die Trash Kids haben den Schmerz mittlerweile überwunden und spätestens 2023, also 30 Jahre später, im Song Peter Beton verarbeitet. Das war eine kleine, wenn auch sehr späte Genugtuung für uns. So oder so muss man aber sagen, wir haben das Cover nicht erfunden und die Bates bleiben für uns absolut unantastbar. Deshalb wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Einerseits. Denn andererseits, solange der Gegenbeweis nicht angetreten ist, bleiben die Trash Kids die nachweislich erste Punkband, die Michael Jackson gecovert hat.
So, jetzt haben wir die brandheiße Story gehört, wie es dazu kam, dass man im Endeffekt heute doch vielleicht sagen kann, die Bates haben uns den Song geklaut. Ja. Und das machen die Trash Kids auch. zum Beispiel mit dieser kleinen, netten Zeile.
Und egal, wohin er geht, er nimmt die anderen viel mit auf den Weg. Wird er gefragt, dann wird erzählt. Ich sag's euch im Vertrauen, die Bates haben uns den Michael Jackson Song geklaut.
Wir fanden es auf jeden Fall interessant und witzig, weil das ja schon irgendwie eine nette Hintergrundgeschichte zu Billie Jean ist, was wiederum ein Meilenstein der Bates-Geschichte war. Gut, wir lassen es einfach mal so stehen. Was wir aber gerne noch machen wollen und wir hoffen, dass ihr da auch gespannt drauf seid, weil ich habe mich natürlich schon gefragt, wie hört sich denn dieser Man in the Mirror Cover Song von den Trash Kids an? Du hast ihn ja damals irgendwie wahrscheinlich auch mal live gehört.
Ja.
Aber wenn, ist es auch schon lange, lange her. Aber auch da haben wir sehr viel Glück, denn der liebe Amir hat uns den gleich Huckepack geschickt. Deswegen hören wir da jetzt auch nochmal rein.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right.
während wir das jetzt gehört haben. Also ich finde es großartig. Sascha und ich haben uns gerade noch im Off unterhalten und du sagtest, du fandst den Song damals schon geil. Ich finde auch, gut gemacht. Und auch die Bates haben es gut gemacht. Ja, wenn man jetzt mal von diesem ganzen Punk-Rucksack irgendwie sich entledigt und einfach nur mal die Arbeit, also diese Umsetzung dieses Coversongs sieht, die Zeit sieht, in der er entstanden ist, das Video dazu, finde ich, kann man das auch einfach mal irgendwie so nehmen. Ne? So, wollen wir jetzt nicht immer auf Billie Jean rumhacken.
Ja, großartig.
Das war unsere Hintergrundgeschichte zu Billie Jean und möglicherweise wahrscheinlich dann doch recht sicher der Inspiration dazu, dem Trash Kids Coversong von Michael Jacksons Man in the Mirror. So, um das abzuschließen und auch überhaupt an die letzte Folge noch ein bisschen anzuknüpfen, müssen wir der Vollständigkeit halber auch noch eine kleine Fehlerkorrektur einbauen. Denn wir haben letzte Sendung über eine andere Band gesprochen, die auch bei Bernie unter Vertrag war oder von Bernie gemanagt wurde, nämlich die, und ich sag's jetzt nochmal absichtlich falsch, die Icktaboctables. Da wurde ich aber eben darauf hingewiesen, die hießen nicht so, oder ich habe sie zumindest falsch ausgesprochen. Also Achtung, angeblich, oder ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, hießen sie Instaboctables. Ich hoffe, das habe ich jetzt, also Inch, ich glaube, darauf kommt es an, dass man es so ausspricht. Alle Instaboctable-Fans, bitte Verzeihung. Auf jeden Fall ist diese Band gemeint gewesen. So, haben wir das der Vollständigkeit halber auch.
Jawohl, gut.
Dann sind wir immer noch im Jahr 1995 und bleiben da auch noch ein bisschen. Wir hatten, wie gesagt, die Herbsttour abgehakt, die deutsche Herbsttour. Im November des Jahres sind sie dann auf Tour in Österreich und in der Schweiz. Genau, das nimmt also wohl einen großen Teil des Novembermonats in Anspruch, nachdem sie da am 31.10. diese große Mainz Mediadrom ZDF Power Vision Konzertübertragung hatten, ging es dann noch ins benachbarte Ausland, also ein sehr tourintensives Jahr 1935.
95.
95, Entschuldigung, 35 ist auch gut. Gott. Oh, 1935 waren die Bates Gott sei Dank noch nicht da. 95, ja, um 60 Jahre vertan. Kann ja mal passieren. Genau, und dann folgt noch ein dicker Abschluss sozusagen im November 95. Mhm. Denn da ist mal wieder das Fernsehen zu Gast und auch die Bates zu Gast in ihrer Heimatstadt Eschwege.
Wer denkt, in Eschwege geht nichts ab, der hat sich getäuscht. Hier in der Nähe von Kassel regiert nämlich der Punk. Und die Könige heißen Pogo, Rap, Klube und Zimbel.
Ja, da gibt es ja den wunderbaren Beitrag von Bravo TV, was damals bei RTL 2 ausgestrahlt wurde, die nämlich die Bates beglitten haben, als die mit ihrem Tourbus, mit dem kleinen Tourbus oben auf dem Leuchtberg in Eschwege ankommen. Der Leuchtberg ist von der Altstadt der höchste Punkt. Und neben dem Karlsturm oder schräg gegenüber stand der Proberaum von den Bates. Das war wohl, glaube ich, das ehemalige Hausmeisterhaus, wo Rasenmäher und also ein ganzes Gedöns drin standen. Wir hatten das auch schon mal in der Folge relativ am Anfang schon mal bequatscht, als die vom Jutz aus dann hochziehen auf den Leuchtberg. Und die haben die so beim Ausladen beglitten und dann Interviews noch gemacht im Proberaum und danach geht's runter ins Alice.
Jetzt geht es gleich weiter mit den Bates in ihrem Heimatort Eschwege.
Ja, und dann im Alice einkehren und das fand ich damals natürlich auch geil, weil ich wusste zur damaligen Zeit schon, dass die Bates im Alice sind und Alice, wir hatten ja Juli schon mal als Interviewgast, relativ am Anfang, die ja mit Klube liiert war eine Zeit lang. Und dann in Eschwege geblieben ist, nachdem diese Liebe nicht mehr Bestand hatte. Und das Alice war ein total geiler Laden, gibt es heute gar nicht mehr. Da ist auch gar keine Kneipe drin, nichts. Das ist umgebaut worden zum Wohnhaus, glaube ich. Es war kurz danach nochmal irgendwie so ein Kampfsportverein da drin. Alice war super, Jule war super. Es lief teilweise halt auch Bates-Musik, es lief generell ziemlich viel Indie und Punk.
Mitten in Eschwege befindet sich die liebste Vergnügungsstätte der Bates. In ihrer Stammkneipe Alice haben die Jungs Ruhe vor allzu aufdringlichen Fans und erholen sich bei so manchem Bierchen vom Tour- und Pressestress.
Ja, da rief mich der Klube spontan an, morgens, glaub war 10 Uhr. Ich habe nur geschlafen, weil wir haben ja eine Abendkneipe, da muss man auch mal ausschlafen. Ja, und dann hat er angerufen, wir wollen bei dir drehen in der Kneipe. Sag ich, alles klar, dann war ich gleich da. Ja, war aufregend. Dann kam die ganze Bande, dann haben die da bunte Strahler aufgestellt. Da habe ich so gedacht, tolle Idee, hätte ich mal selber machen sollen. Ja, und dann ging das los.
Auch total geil, dass die dann noch ins Alice noch so einkehren und dann da sitzen. Und ich glaube, Jule ist sogar kurz im Bild, während die irgendwie hinterm Tresen steht und dann auch den Jungs, während die noch interviewt werden, an den Barhocker dann noch irgendwie das Bier hinstellt. Wahrscheinlich dann natürlich auch Eschweger Bier. Ja, das fand ich fand es persönlich natürlich total geil, weil das war so, das Alice war so ein Eldorado und wir sind da auch eigentlich immer eingekehrt. Wir haben dann da auch nur noch abgehangen, weil eben die Musik geil war und du als, weil jetzt muss ich kurz überlegen, 16-, 17-Jähriger, dir da auch locker ein Bier bestellen konntest, wurde sich komisch angeguckt. Wurde sie ja sowieso nicht auf dem Dorf. Aber so, das war so, es war einfach geil. Einfach super Laden. Ich habe später im Alice dann auch zweimal Gigs dann da gespielt. Es war immer rappelvoll. Es war einfach irgendwie so der einzige Laden, der so die Punk-Leute noch so angezogen hat.
Also das war natürlich für meine Kneipe wunderbar. Also eine bessere Werbung kann man sich nicht vorstellen. Es waren viele Fanbesucher da, vor allem am Wochenende, vor allem Jüngere. Ja, war super. Also absolut. Für mein Geschäft war das traumhaft. Allerdings konnte ich da leider keine Bates-Fotos aufhängen oder ähnliches, weil natürlich einiges geklaut wurde von der Pinnwand, wo ich aber keinem böse bin. Ich bin keinem böse, aber ich habe natürlich dann ein bisschen reduziert mit gewissen Fotos und sonstigem. Ansonsten war super, war eine prima Sache.
Es ist immer wieder schön, zu den Orten auch zurückzukehren, ob es jetzt das Alice ist, das Jutz oder das Porträt. Ja. Ne? Das sind irgendwie ja auch Orte, an denen die Geschichten einfach stattgefunden haben, die irgendwie einfach auch wichtig sind. Genau, apropos Eschwege und Orte und lange nicht da gewesen. Es ist immer wieder schön, auch zurückzublicken und sich zu denken, wie war das mit den Freundschaften? Man hat sich nicht mehr gesehen. Wir haben das schon ein paar Mal so am Rande auch angesprochen. Wir haben mit Alexander Lieberknecht gesprochen, der uns erzählt hat, dass er im tiefsten Afrika auf einmal Hello im Fernsehen gesehen hat. Und wir wissen, Kluber hat einen Pager, ist darüber erreichbar. Aber ansonsten ist es natürlich schwierig. Man hat nicht mehr wirklich viel Kontakt zur Heimat. Vor allem Eschwege ist ja immer doch recht isoliert. Wenn, dann ist man zu Hause in Kassel sozusagen, aber das ist eben nicht Eschwege und nochmal so ein kleiner Unterschied. Deswegen muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man die Jungs aus dem Dorf gekriegt hat. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das Dorf blieb dann doch irgendwie auch so ein bisschen bei den Jungs.
Auf jeden Fall.
Im Herzen oder im Kopf und war immer was Besonderes, wenn sie da hin zurückgekehrt
sind. Und was ich dazu sagen muss, was ich immer richtig geil fand, und ich habe ja auch so einen stark ausgeprägten Lokalpatriotismus, ich fand es immer geil, dass die Bates gesagt haben, wir sind die Bates aus Eschwege.
Wir sind die Bates aus Eschwege.
Das war denen so wichtig, egal wo das war, egal welche Interviews du hörst oder siehst oder auf der Bühne, es wurde immer gesagt, wir sind aus Eschwege. Wenn gesagt wurde, wir sind aus Kassel, wir sind aus Eschwege.
Ihr kommt denn aus einer Gegend, aus einem Ort bei Kassel, Eschwege, ist es richtig?
Ja, ist denn nicht vorbei, da musst du hinfahren.
Da musst du hinfahren direkt. Ja. Ist denn Eschwege eigentlich der Nabel der Welt?
Mittlerweile schon, mittlerweile ist es im Herzen Deutschlands. Also vorher waren wir irgendwie abgeschnitten und direkt am Zaun und jetzt sind wir im Herzen Deutschlands. Aber viel passiert da eigentlich nicht, außer uns.
Was kann man in Eschwege machen, außer Hitchcock-Filme sehen, trinken und vielleicht Musik machen?
Musik machen, Hitchcock-Filme gucken und trinken.
Ach so.
Selber als Eschweger natürlich geht mir da das Herz auf. Ich fand es immer toll, dass sie dann, weil du schon sagst, du kriegst das Dorf nicht aus den Jungs raus und das ist total wichtig. Ich fand es total cool, dass sie das immer wieder gesagt haben, wir sind die Base aus Eschwege, egal wo die gespielt haben.
Ja. Hat denen selber vielleicht auch irgendwie geholfen, sich so ein bisschen zu erden, ne? Und hat tatsächlich ja auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal irgendwie, weil man sofort aufhorcht, weil man es irgendwie nicht kennt.
Ja. Ne?
Finde ich auch super. Und wie gesagt, wir haben schon mit dem Alex zum Beispiel gesprochen. Wir haben aber auch noch mit jemandem gesprochen, der bei uns jetzt tatsächlich noch gar nicht zu Wort kam in unseren Podcast-Sendungen, ist aber auch ein Interviewpartner von uns, der liebe Frank Handschuhmacher. Liebe Grüße an der Stelle. Nicht in erster Linie ein Freund von Klube, so wie der Alexander Lieberknecht, sondern ein sehr enger Schulfreund damals und überhaupt sehr enger Freund von Rap. die waren, wie gesagt, in der Schulzeit sehr, sehr eng und haben jeden Tag abgehangen, sowohl im Jutz auch, als auch beim Henner gegenüber im Keller, gegenüber der Rentnerbank und haben Musiksessions geschoben und so weiter. Aber wie das eben bei so vielen ist, ist auch der Frank in relativ jungen Jahren, so zum Beginn des Ausbildungszeitraums, dann eben auch aus seiner Heimat weggezogen als Koch. Ich glaube, erst nach München und dann nach Berlin und hat natürlich dann auch viele Jahre überhaupt nicht so wirklich mitgekriegt, was mit den Bates so los war. Aber im Jahr 1995 sind sie natürlich schon nicht mehr nur in der Erinnerung vorhanden, sondern sie sind eben auch im Fernsehen zu sehen und im Radio zu hören. Und auf einmal, ich finde das immer sehr gänsehautmäßig, wenn ich daran denke, wie es denen wohl gegangen ist, wie es mir gehen würde, wenn ich irgendwie, vor allem in diesen Zeiten, wo es noch kein Internet gab, viele, viele Jahre irgendwie von damals engen Leuten, Freunden überhaupt nichts gehört habe und auf einmal so flashartig da was kommt. Und das hat natürlich auf die auch einen großen, ich will jetzt nicht sagen, Eindruck gemacht. Ne? Ich glaube, Frank hat gesagt, das hat ihn auch sehr stolz gemacht, als er das dann zum ersten Mal so realisiert hat, wie groß die Jungs aus Eschwege eben auf einmal geworden sind. Und hat auch darauf verwiesen, weil er dann auch in der Zeit angefangen hat, dann wieder das ein oder andere Live-Konzert zu besuchen, was sie dann in großen Städten ja wie München oder Berlin immer mal gegeben haben. Und hat auch darauf verwiesen, wie qualitativ gut die einfach zu dieser Zeit waren. Wir hören mal rein.
Ich mache ja selber auch Mucke mit meiner Band und wir machen halt Covermusik. Und ich sage immer, wir müssen nicht perfekt sein. Ist mir egal, ob da mal ein Ton daneben geht. Aber Hauptsache, die Leute hatten einen geilen Abend. Und das war bei den Bates immer zu hören. Ne? Und die haben natürlich auch noch auf ihre Art natürlich noch ein bisschen perfekter gespielt. Die waren natürlich auch mega eingespielt. Ist jetzt ja auch nichts mega Kompliziertes, was die da spielen, kein Hexenwerk. Ne? Aber du musst natürlich schon mal erstmal so 2-2,5 Stunden auf so einer Bühne stehen und Vollgas so ein Gig wegpumpen. Ne? Das musst du auch erstmal körperlich und hier im Kopf musst du das schaffen. Und da musst du auch noch dabei sein und die Fans noch immer im Auge haben und es war eine mega Live-Band und Zimbel war halt einfach Frontmann durch und durch, das muss man einfach sagen. Ja, der hat das Publikum ja in der Hand gehabt, ne? In seinen guten Zeiten.
Ja, unheimlich gute Live-Band. Hört man tatsächlich immer wieder. Ich habe es, glaube ich, irgendwann auch schon gesagt. Ich habe es ja leider selber niemals erfahren können, aber würdest du auch so unterschreiben? Du hast ja in dem Zeitraum 94, 95 auch live gesehen. Hattest auch den Vergleich zu früher oder was sagst du dazu? Wie waren die qualitativ aufgestellt in der Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Die waren super tight. Da hat wirklich alles gesessen. Verspielt hat sich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es jemals irgendwie sowas gab, dass sie sich so verspielt hätten oder sowas. Was ja irgendwie auch, ich sage jetzt mal zu jeder, also gehört ja eigentlich zu jeder Band dazu, dass man sich mal irgendwie verspielt und dann entweder kriegst du es mit. Meistens kriegen das immer nur die mit, die selber Musik machen, weil denen das auf einmal auffällt, wenn da irgendwie was geholpert wird am Schlagzeug oder der Sänger sich versingt oder keine Ahnung was. Dem Rest, das merke ich ja selber in meiner Band, die merken das meistens nicht, die Leute. Das Publikum, dem fällt das nicht auf, dir selber fällt das viel mehr auf oder das kommt mal hinterher hier jemand, der selber Musik macht und sagt, ach ja, gerade habt ihr mal so einen Hoppler gehabt, aber cool, wie ihr das wieder gelöst habt. Sowas vielleicht. Aber das ist mir bei den Bates nie aufgefallen. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe zu der damaligen Zeit auch schon ein bisschen andere Musik gehört. Vielmehr diese amerikanischen Skatepunk-Sachen, die, sage ich mal, vom Songaufbau viel, wie sage ich das, also das Arrangement war was ganz anderes. Es war sehr, also mehr virtuos und viel mehr Gefrickel irgendwie vom Spielerischen mit den Taktwechseln und sowas alles. Und die Bates waren schon recht an den Ramones, sag ich jetzt mal, angelehnt mit einer Schlichtheit vom Spielen her. Also da war jetzt nichts irgendwie, was jetzt, das war einfach ein Durchgespiele. Und das haben sie aber auch gut gemacht, das muss man schon sagen. Also es war wirklich tight. Die waren, es hat immer alles gesessen. Man hat nie gemerkt, dass Zimbel irgendwie unter irgendeinem Einfluss von irgendwelchen Dingen stark daneben gehangen hätte. Im Gegenteil, es war wirklich echt immer, es war einfach eine gute, ja doch, es war eine gute Live-Performance. Es war einfach eine richtig gute Live-Band, das muss man sagen.
Und auch, ich finde auch gerade in dieser Zeit, man achtet vielleicht in der Zeit auch verstärkt drauf, weil man natürlich viel mehr Material hat als aus früheren Zeiten. Aber was für eine Rampensau, voll, ne? Also das ist schon beeindruckend, muss man wirklich sagen. Ja, die Bates sind auf ihrem Zenit in vielerlei Hinsicht und haben im Jahr 1995, was uns jetzt noch einen Monat übrig lässt, denn wir waren gerade Ende November, tatsächlich noch einiges zu bieten, denn es findet noch eine Xmas-Tour statt. Ist ja nicht so, als hätte man nach Frühjahrstour, Festivalsaison, Herbsttour, Österreich, Schweiz, Fernsehen und so weiter nicht vielleicht langsam auch schon mal Bock auf Feierabend? Nein, im Dezember wird nochmal richtig losgelegt. Und zwar gibt's die besagte Xmas-Tour. Support sind die Lemon-Babys. Und Rap sagt zum Beispiel in seiner Studienarbeit, bei dieser Tour, bei dieser Xmas-Tour, da ist uns nochmal richtig bewusst geworden, wie bekannt sie geworden waren. Also es scheint nochmal, selbst bei den Bates, die ja im Prinzip die ganze Zeit dabei sind, zeitweise irgendwie nicht so wirklich aufzugehen. Alter, wo stehen wir jetzt hier gerade? Vor wie vielen Leuten stehen wir? Was geht hier gerade ab? Ne? Also das muss verarbeitet werden irgendwie. Und diese Xmas-Tour ist nochmal so ein richtiger Augenöffner, was das angeht. Ja, und wir haben natürlich auch mit Diane gesprochen, das wisst ihr ja, denn wir haben sie zu Beginn schon mal eingestreut, wo sie so ein bisschen auch über die gemeinsamen musikalischen Vorbilder gesprochen hat, sowohl Lemon Babies als auch Bates haben sich ja sehr stark an Beatles orientiert und an diesem Beatles-Songwriting, da haben wir schon drüber gesprochen. Und Lemon Babies und Bates hat einfach super gut gepasst. Das haben mir alle bestätigt, mit denen ich darüber gesprochen habe. Die haben sich richtig gut verstanden. Und das waren ja eben auch nicht so Mädels, die jetzt irgendwie so Pferdemädchenmäßig irgendwie unterwegs sind, sondern das sind ja echt coole, taffe Mädels, die irgendwie, ja, straight sind und abliefern, aber eben auch sympathisch sind und jeder hat gesagt, das hat super gepasst. Also Bates und Lemon Babies war eine super Kombination. Wir haben natürlich trotzdem mal ganz offiziell gefragt, die liebe Diane, wie würde sie das so beschreiben? Wie war so das Verhältnis zwischen Lemon Babies und Bates auf dieser Tour?
Ich weiß, was ich wirklich krass an dieser Tour fand, war, dass wir wirklich so als Bands relativ unzertrennlich waren. Also wir haben wirklich uns super gut verstanden und vor den Auftritten und nach den Auftritten extrem lang gesessen, gequatscht. Und da ist eine ganz krasse Freundschaft einfach entstanden in dieser Zeit und so ein ganz, ganz warmes Bandgefühl so.
Ja, und auf dieser Tour spielen die Lemon Babies tatsächlich auch einige Songs zusammen mit den Bates. Ist ja jetzt auch nicht immer der Fall, dass Vorband und Hauptband sich irgendwie überschneiden oder da auch gemeinsame Songs spielen. Kommt sicher immer mal wieder vor, aber ja, da war es auf jeden Fall so. Und unter anderem haben sie auch Fever zusammen gesungen. Wir haben das ja in der letzten Sendung schon mal eingeblendet in der Variante Bates mit Heike Makatsch. Es gab aber eben auch die Variante Lemon Babies und Bates und Fever war einer der Songs, den sie zusammen gemacht haben. Und da beschreibt uns Diane mal, wie sich das so gestaltet hat.
Wir haben es ja dann auch geliebt, das so diesen Bühnenstyle so ein bisschen zu zelebrieren. Ich kann mich erinnern, dass wir da irgendwie Lack- und Leder-Outfits hatten, also so Kunstlederwestchen, sexy angezogen und haben dann irgendwie so James Bond-Girl-mäßig Spielzeugknarren auf der Bühne gehabt und dann so sexy drumrum getanzt und ab und zu diese Pistole ausgepustet. Wir haben es dann auch einfach geliebt, sozusagen eine schöne Show zu machen und ein bisschen mitzusingen bei all den Sachen, wo die Bates sich das gewünscht haben. Also es gab mehrere Songs, wo wir ein bisschen mitgemacht haben, aber Fieber weiß ich auf jeden Fall, Rock'n'Roll hart.
Genau, falls dem einen oder anderen jetzt ein bisschen warm geworden ist, wer da an die Lemon Babies zurückdenkt und diese ganzen Kunstledergeschichten, von denen wir gerade gehört haben, in Verbindung mit Cymbal und Ja, den Bates und einer heißen Weihnachtsstimmung, da kann man sich schon mal hier, müssen wir mal den obersten Knopf mal eben aufmachen. Ist gerade ein bisschen warm geworden, ne? Aber ansonsten sind die Lemon Babies natürlich eine sehr drogenfreie und auch alkoholfreie Band. Die unsere Bates dagegen ja nicht so. Die leben das Rock'n'Roll-Klischee, muss man ganz klar sagen. Und ich fand es interessant, weil die ja auch betont haben, wie, also beide, ne? Sowohl Rap zum Beispiel als auch Diana haben gesagt, das war super, die haben sich total gut verstanden. Aber man war ja dann doch irgendwie recht unterschiedlich unterwegs, Stichwort Konsum. Wie hat man das so gehandhabt auf Tour? Das hat mich ein bisschen interessiert. Und auch da hat Diana eine sehr lustige Geschichte zu.
Das war immer sehr lustig, weil der Tourmanager immer zu uns kam und dann sagte, ey Jungs, ey Mädels, können wir irgendwie die harten Alkoholiker und die Sachen, die irgendwie auf der Catering-Liste stehen, die als Genussmittel für die Band für nach dem Auftritt zur Verfügung stehen, können wir die netterweise bei euch irgendwie im Koffer erstmal zwischenbunkern? Ich möchte nicht, dass die Jungs das in die Hände kriegen vor dem Auftritt. Die sollen einfach sauber auf die Bühne gehen. Und dann hat dann Julia ihren Koffer geöffnet und dann kamen da irgendwelche Alkoholflaschen und dies und das und jenes rein, Koffer wieder zu. Und kurz danach oder kurz davor, je nachdem, wie das Timing es hergab, kam einer aus der Band und sagte, ey, ist das okay, Mädels, bevor jetzt der Tourmanager kommt und irgendwie sieht, dass wir da irgendwie wieder so ein bisschen Drogen und Kram gekauft haben, können wir vielleicht irgendwie unser Gras und unser Zeug bei euch einfach verstecken? Und dann so, andere Lambabys Koffer auf, Zeug rein, Koffer wieder zu. Und wir haben dann halt sozusagen beiden Seiten das Gefühl von Sicherheit gegeben, dass ihre Sachen bei uns gut in aufgehoben sind und dass sie gegenseitig sozusagen sich da jetzt nicht in die Quere kommen. Aber es war schon, also wir haben schon überlegt, ey, wenn man eine Razzia wäre, was man bei uns in unseren Koffern gefunden hätte, wir hätten den schlechtesten Ruf der Welt bekommen. Und das, obwohl wir selber ziemlich alkoholfree und vor allen Dingen aber auch sehr drogenfrei waren als Band.
Ja, wir nehmen das Lachen noch mit in die Sendung, weil das so schön ist. Also wir können es uns ganz gut vorstellen, glaube ich. Eine sehr schöne Geschichte von Diane zum Thema Konsum auf der Tour in Sachen Lambabies und Bates. Also relativ klare Gewichtung, was die beiden Bands angeht. Genau, und die Tour startet am 19.12.95 in Stuttgart-Wangen im LKA Longhorn. Geht dann weiter am 20.12. in Saarbrücken in der Garage. Dann haben sie einen Off-Tag. Und dann kommt das große Datum, nämlich am 22.12.95 spielen sie dann in Eschwege in der Stadthalle. Mhm. Sascha, sag mal was zur Stadthalle bitte. Vergleich zum Jutz.
Vergleich zum Jutz ist es so das typisch dröge Mehrzweck Veranstaltungsdingen. Also ich glaube, ich war vor diesem Konzert von den Bates noch niemals auf einem Konzert in der Stadthalle. Witzigerweise habe ich damals mal ein Schulpraktikum in der Stadthalle gemacht, was total räudig war, weil die damaligen Besitzer ja, das war eine totale Schnösel. Also ich war dann so im Service und habe die ganze Zeit nur Gläser geputzt. Ich war in der Küche, da habe Kartoffeln geschält den ganzen Tag. Das war wirklich, also wirklich richtig räudig. Man kann sich anders sagen. Aber die Stadthalle, ja, das war jetzt so
ein... Furchtbar
war es. Aber die Stadthalle war recht... Eigentlich so der schnieke Kontrast zum Jutz natürlich. Also da war jetzt nicht irgendwie der Boden verranzt und die Toiletten unsauber und irgendwie, keine Ahnung was, roch jetzt nicht nach Pisse, aber hat es im Jutz auch nicht. Aber ja, das war halt so ein schniekes Ding. Also du stell dir halt so einen riesengroßen Saal, leeren Saal vor und eine Bühne, die, glaube ich, etwas über zwei Meter war von der Höhe her. Also du hast schon steifen Nacken bekommen.
Würdest du sagen, das ist das Größte an Veranstaltungsorten, was Eschwege damals zu bieten hatte?
Ja, auf jeden Fall, immer noch.
Also abgesehen davon, dass es vielleicht irgendwie schicker war oder irgendwie, ne, klar, es ist Stadthalle im Vergleich zum Jutz, aber darauf wollte ich so ein bisschen raus, ne? Das ist natürlich jetzt für die einheimischen Konkurrenzbands, die noch vor einigen Jahren zusammen mit den Bates im Jutz sich über Auftritte gefreut haben und wo man dann gesagt hat, okay, wenn da jetzt wirklich 200 Leute im Jutz waren, dann ist das aus allen Nähten geplatzt, muss man sich natürlich jetzt so mit diesem Karrieresprung eben auch den größeren Spielort vorstellen. Also man kommt nach Hause von der großen Tour, von den Fernsehauftritten aus Amerika, Hollywood Walk of Fame, Billie Jean, Heavy Rotation, läuft wahrscheinlich hoch und runter im Alice irgendwie den ganzen Tag auf Viva, so gefühlt. Und dann kommt man eben nach Hause und spielt dann in der Stadthalle. Das ist natürlich ein Comeback in die Heimat, ja, denke ich, wie man es sich immer erträumt hat. Die Werra-Rundschau spricht von 1650 Zuschauern.
Boah, krass.
Und Klube sagte kurz und knapp, da war die Hölle los. Also das Ding platzte wohl aus allen Nähten. Ich habe hier noch einen Bericht von der hessischen Niedersächsischen Allgemeinen, original vom 24.12. Heiligabend 95. Da heißt es, Zitat, eine rauschende Weihnachtsparty zur Heimkehr der Bates, Eschwege. Sicherheitsvorkehrungen wie bei einem Staatsbesuch begleiten die Rückkehr der Band nach Eschwege. Die vier Musiker um den Sänger Zimbel, die auszogen, um Rockstars zu werden, begeisterten am Abend in der Stadthalle hunderte ihrer treuesten Fans und so weiter und so fort.
Ach, schön. Gänsehaut.
Die Söhne der Stadt sind weit über deren Grenzen bekannt geworden, heißt es auch bei Rap in seiner Studienarbeit, und kehren nun zurück, die verlorenen Söhne sozusagen, mit Glanz und Gloria und einem Riesentross mit Bandbus und allem Pipapo. Also ich finde schon, das muss man sich mal so ein bisschen auf der Gehirnzunge auch zerreiben.
Ja.
Das ist, glaube ich, das gewesen, worauf sie immer
hingearbeitet
haben.
Das glaube ich auch.
Weil eben auch Klube betont hat, ne, dass diese vielen, vielen Jahre im Jutz, die vielen Musiker und befreundeten Bands, alle fanden sich geil und alle wollten irgendwie groß rauskommen. Und die Bates waren nicht die einzige Band, die irgendwie Potenzial hatten. Es gab durchaus die ein oder andere Band, wo man zeitweise dachte, na, vielleicht werden die es auch, die sich irgendwann mal einen Major-Deal holen. Oder ne, das ist, glaube ich, schon, dass dieses Konkurrenzdenken, also jetzt nicht, dass es nur darum ging, aber das hat den, glaube ich, schon irgendwie, ich möchte Klube nochmal zitieren, wahrscheinlich so einen kortikalen Ständer verpasst, da jetzt wirklich als die Helden einzumarschieren. So, und jetzt widmen wir uns diesem famosen Konzert auch mal en Detail.
Da war die Hölle los, vor allen Dingen. Da war ich mal ausnahmsweise, was Anziehsachen angeht, kreativ. Ich kam auf die Idee, wenn ich mich eh schon mal ausziehe, dann kann es ja auch mal was Spezielles sein. Diese, so einen blauen Schlüpfer, mit dem anstatt Superman S ein Superman, also ein Rap R. Und ich habe ja diese Engelsflügel gebastelt. Das habe ich alles auch selbst gemacht.
Do it yourself, genau. Ja, Rap in seinem famosen Superman-Schlüppi und Engelsflügel. Ich glaube, das sind auch so ein paar Bilder, die sich einbrennen. Die hat man auch, wenn man sie mal gesehen hat, noch irgendwie im Kopf. Ich erinnere mich auf jeden Fall, da so ein paar Ausschnitte mal gesehen zu haben. Und habe auch Diane gefragt, ob sie sich nicht nur allgemein an diese Tour und an diese Tage mit den Bates erinnern kann, sondern tatsächlich konkret an diesen einen Abend in Eschwege. Und sie sagte, mais oui, bien sûr.
Es gab tatsächlich wirklich viele sehr engagierte Hardcore-Fans der Bates. Also ich kann mich an eine Frau erinnern, die wirklich das Konterfei vom Gitarristen, vom Pogo, auf dem Arm drauf hatte, wie so eine Art Liebeserklärung. Und dann einfach in der ersten Reihe stand und immer nur diesen Arm nach vorne streckte, also so den Oberarm sozusagen verschränkte, damit wirklich auf jeder immer sieht, dass da eben Pogo drauf ist. Und also sie hatten schon auch wirklich aufgeregte und ja, wie bei so einer Teenie-Band, auch kreischende Mädels-Fans. Es kann gut sein, dass da einige umgekippt sind an dem Abend.
Ja, einige sind umgekippt an dem Abend. Vielleicht hören ja auch gerade von euch einige zu, sind mittlerweile wieder aufgewacht und erinnern sich. Gerne melden, wenn ihr dabei wart. Würde uns interessieren. Und wer von euch war die Braut mit dem Pogo-Tattoo? Das würden wir auch gern rauskriegen. Also gerne auch da melden, Beweisfoto bei Facebook reinstellen und so. Sonst ist es ja nicht passiert, ne? Genau, und ich habe auch mich gefragt, ob Diane so als Nicht-Bates-Mitglied, aber trotzdem nah dran, irgendwie was davon mitgekriegt hat, dass das jetzt ein ganz besonderer Termin für die Jungs ist, die jetzt zigtausend gefühlt Konzerte dieses Jahr gespielt haben, aber eben dieses eine in Eschwege in der Stadthalle, ob da was von zu merken war, dass das jetzt was ganz Besonderes für die war. Und da hat sie Folgendes gesagt.
Ich weiß, dass die Band auf jeden Fall sehr aufgeregt war, denn es ist ein riesiger Unterschied, ob du irgendwo spielst oder ob du dann wirklich zu Hause spielst und im besten Fall auch Mama oder Papa oder der Onkel vorbeikommen oder, weiß ich nicht, der ehemalige Klassenlehrer, ich weiß es nicht mehr. Aber sie waren auf jeden Fall aufgeregt und diese Weihnachtsshows waren sowieso schön, also weil die halt wirklich, genau, die Zeit war halt einfach schön und diese Endjahresstimmung und es war einfach was Besonderes.
Zumindest Ulla war wohl nicht da, die hatte wohl Angst, dass ihr Sohn wieder über Strapse redet, wir wissen es nicht, hat sich vorsichtshalber vielleicht irgendwie rausgehalten oder einfach keine Karte mehr bekommen, es war ja brechend voll. Du warst aber da.
Ich war da.
Erzähl.
Ich erinnere mich aber allerdings nicht. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall geil. Ja, ich war.
Hatte wahrscheinlich eh nur Augen für die Lemon Babies.
Ja, kann man sagen. Meine damalige Freundin wird das wahrscheinlich nicht so gut finden, aber doch, die Lemon Babies fand ich die großartig. Die war auch. Die hatte das Konterfei.
Deine damalige Freundin hatte wahrscheinlich nur Augen für Rap in seinen
Ja, Engels, wer nicht, wer Spiel. Nicht, wer nicht.
Ausgleichende Geräte.
Also ich kann mich daran erinnern, dass es kalt war und dass es der Laden sich, also dieses, das ist ja wirklich groß. Also wenn man sich vorstellt, knapp 1700 Leute, das ist ja wirklich viel. Und das heizte sich wirklich schnell auf. Daran kann ich mich auch noch daran erinnern, dass es super krass warm war da drin und dass wir total abgegangen sind. Also als die Bates auf die Bühne gekommen sind, sind wir halt auch schier explodiert. Es war, also ich fand's geil. Ich kann mich daran erinnern, dass es ein wirklich schöner Abend war. Und Detail kann ich mich aber leider nicht erinnern.
Kein Problem, wir haben ja Gott sei Dank durch die Jahre
und
Rap einige Eindrücke erhalten.
Ja.
Und ich glaube, es gibt auch Videomaterial irgendwie, jetzt nicht von Eschwege, aber von Düsseldorf. Das ist nämlich der nächste Termin. 23.12., dann einen Tag später. Man strahlt wahrscheinlich noch irgendwie vor sich hin und schwebt noch irgendwie geistig durch die Stadthalle in Eschwege. Nach Düsseldorf geht's ins Stahlwerk. Da wird das Weihnachtskonzert eben aufgezeichnet, deswegen gibt's da was im Internet, das wird dann auch bei Viva ausgestrahlt, also wer möchte, kann nochmal nachschauen, zwar nicht den Eschwege-Termin, aber den Düsseldorf-Termin. Auch da hatte Rap natürlich seine Engelsflügel und es ist ungefähr so natürlich derselbe Spirit. Dann geht es nach dem heiligen Abend, an dem man wohl nichts macht oder sich ausnüchtert und Happy Birthday Jesus gesungen hat, am 25.12. nach Lüneburg in die Garage. 26.12. dann Längende, Veranstaltungszentrum Fabrik, dann nochmal in die Butch Cup am 27.12. nach Frankfurt und zum Abschluss am 28.12. spielen sie dann in München in der Muffathalle. Genau, das ist diese kleine Xmas-Tour und die Lemon Babies müssen sich schon wieder von den Bates verabschieden. Es ist traurig für alle, denn wie gesagt, man hat sich gut verstanden. Und das Witzige ist aber, dass die sich so gerade eben umschwänglich, ausschweifend verabschiedet haben, sich in den Armen gelegen haben. Es war so schön und jetzt müssen wir alle, das geht ja nicht anders, wir müssen alle wieder on the road und die Lemon Babies haben auch noch Konzerte und deswegen trennt man sich natürlich wieder, ist ja klar, aber da passiert direkt im Anschluss noch was Lustiges und das hören wir jetzt uns auch an.
Also das Lustigste war ja, dass wir direkt nach der Tour im Anschluss eigene Konzerte noch hatten. Also zwischen Weihnachten und Neujahr hatten wir dann nochmal eine Handvoll Gigs. Und es war so lustig, weil wir uns sozusagen von den Bates verabschiedet haben und dann in unserem Bandbus gestiegen sind und losfahren wollten. Und wir aber nie ankamen, wo wir ankommen wollten, weil unser Bus kaputt ging. Ich weiß, es waren Minusgrade des Irrsinns zu dem Zeitpunkt. Und unser Bus ist einfach an der Kälte verreckt. Und dann standen wir bei irgendeiner Autobahnausfahrt zitternd und versuchten irgendwie ADAC-mäßig irgendeinen neuen Bus zu bekommen und irgendwie in unser Ziel anzukommen. Und in dem Moment fuhr der große Bandbus der Jungs an uns vorbei. Und die sehen uns und winken und wir winken und sie fahren aber vorbei und sind dann aber eine Schleife gefahren. Und dann einmal so nach 10 Minuten tauchen sie wieder auf und hielten und meinten, was ist los? Und wir so, ja, Bandbus ist kaputt und wir müssen doch jetzt nach XY und wie kommen wir da jetzt hin? Und die waren halt eben auch gerade auf dem Heimweg sozusagen und dann meinten sie so, das ist jetzt egal, wir nehmen jetzt euer Zeug und wir tun da jetzt erstmal alles rein und dann bringen wir euch zu einem neuen Bus. Und irgendwie, also ich hoffe, ich erzähle die Geschichte nicht falsch, aber ich glaube, wir sind dann mit den Bates und unserem ganzen Kram irgendwo hin, wo wir dann tatsächlich einen neuen Bus beziehen konnten. Und sind dann in diesen Bus umgestiegen und haben uns ein allerletztes Mal nochmal verabschiedet und uns wahnsinnig gefreut, dass dieser Zufall uns dann nochmal so in die Karten gespielt ist. Und dann sind wir aber auch nicht richtig angekommen, weil dieser Bus ist auch kaputt gegangen. Und zwar wirklich so gefühlte 100 Meter vor der Ankunft, sodass wir die letzten 100 Meter noch unser Equipment dann da irgendwie ins Jugendheim schleppen mussten. Es war ein Desasterauftritt, ich muss das gar nicht mehr erzählen. Wir kamen natürlich viel zu spät, alle waren durchgefroren. Unsere Schlagzeugerin hat sich an dem Abend irgendwie... Also die hatte dann irgendwie so einen Hörsturz. Es war ganz schrecklich. Umso schöner und umso lebendiger sind natürlich die Auftritte, die wir mit dem Bates zusammen hatten, in Erinnerung geblieben. Weil eben, wie gesagt, danach dieser Desasterabend folgte. Aber dieser Moment, wo die uns gerettet haben, kurzfristig, zwischen Frieren und abgekackten Bus, der war schon auch echt cool. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie das war in den Jahren danach. Also ich weiß, dass wir... nicht jede von uns hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Handy, aber wir waren immer so grob im Kontakt miteinander. Also wenn es dann eben nur irgendwie über Julia und Hinnene hat geschrieben und so war. Und blieben quasi im Austausch. Ich glaube, wir haben keine gemeinsamen Shows mehr gespielt. Es hat sich irgendwie dann nicht mehr ergeben. Ich überlege gerade, gab es noch irgendein Festival oder so? Ich glaube, man hat sich auf jeden Fall noch mal irgendwo gegenseitig besucht. Also wenn irgendwo was war, ist man dann da auch noch auf jeden Fall hingegangen und hat oder hat sie eingeladen und hat gesagt, ey, wir spielen bei euch in der Nähe, will einer von euch rumkommen? Und dann sind vielleicht mal ein oder zwei auch noch mal gekommen oder so. Aber es gab jetzt dann leider keine weitere Tour oder sowas in der Art. Aber es war immer herzlich. Also auch so ein Klube, erinnere ich mich, war eigentlich auch immer so der intensivste Kontakt. Das war so die dollste Verbindung. Genau, und so war das.
Genau, und mit dieser schönen Anekdote verabschieden wir uns letztlich von der Xmas-Tour und auch diesem Jahr 1995. Wir rekapitulieren nochmal, es war sehr intensiv. Frühjahrstour, Festivalsommer, Herbsttour, Xmas-Tour, alles extrem stressig. Keine Songs geschrieben für das nächste Album, was ja schon geplant ist, Kicks and Chicks, steht im Prinzip schon vor der Tür. Und die entsteht dann leider etwas unter Zeitdruck, denn man hat ja eben im Jahr 95 so viel zu tun gehabt, dass da keine wirkliche kreative Pausenphase gewesen ist, in der man sich mal so ein bisschen hätte zurückziehen und Songs schreiben können. Insofern muss das Ganze jetzt so ein bisschen abgehalftert und abgehetzt passieren, und zwar in dem Zimbel und Klube ganz standardmäßig wochenlang jeden Tag ins Aufnahmestudio fahren, wie bei so einem 9-to-5-Job. Also nichts mehr mit Spontanität, nichts mehr mit sich dem Augenblick hingeben. Man muss jetzt schon so ein bisschen abliefern, und das ist natürlich so ein kreativer Prozess, der erzwungen wird. Kommt nicht ganz so locker leicht um die Ecke auf Scheibe, wie das nun mal der Fall ist, wenn man Monate, Jahre, wie auch immer, Zeit hat, um Material zusammenzutragen. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Zitat Klube, 1995 sitzt man sozusagen auf einmal morgens um 10 Uhr in irgendeinem beschissenen Keller und will auf Kommando ein Lied schreiben. Tja, und das klappt natürlich nicht so gut. Insofern fehlt den kommenden Alben ein bisschen die Leichtigkeit, möglicherweise. Lässt sich drüber diskutieren. Auf jeden Fall ist die Kicks and Chicks natürlich das nächste Album, was schon mit den Hufen scharrt sozusagen und an unsere Podcast-Tür klopft. Genau, wir haben schon über die alten Freunde gesprochen, die in diesen Zeiten natürlich ein bisschen außen vor bleiben und mit denen es etwas schwierig ist, Kontakt zu halten. Aber so ist nun mal das Leben als Rockstar. Sie sind da, wo sie immer hin wollten, ne? If you should ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it.
home to be. Yeah. 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 Yeah.
Ja, das Jahr 1996, meine Damen und Herren, lässt nicht lange auf sich warten. man hat im Prinzip nach dieser Xmas-Tour ein paar Tage freie Tage, aber es geht natürlich sofort weiter. Und so die ersten Dinge, die im Jahr 1996 dann passieren, laufen unter dem Stichwort Psycho Productions. Denn Anfang des Jahres beschließt Martin Wagnitz, ein neues Studio in Kassel zu eröffnen. Und die Bates, die ja schon seit Ewigkeiten jetzt bei Martin aufnehmen und ihn längst zu ihrem Cheftechniker gemacht haben, der also jetzt zur Crew gehört, beschließen eben, ihn finanziell so zu unterstützen, dass er sich den technischen Gegebenheiten ihres heißgeliebten Vielklangstudios in Berlin anpassen kann. Der Martin kriegt also ein sehr gut ausgestattetes, frisches, neues Studio in Kassel. Und dafür ist es aber auch so etwas wie das Bates eigene Studio. Denn die Bates haben immer Vorrang beim Aufnehmen. Oder wie nennt sich das? Aufnahmevorrecht oder irgendwie sowas?
Ja, schön. Hm?
Also wenn die Bates aufnehmen wollen, haben die sofort natürlich einen freien Platz da. Und in dem Zeitraum, in dem die Bates keine Aufnahme benötigen, macht Martin natürlich auch für andere Bands die Studioarbeit. Genau, also ein Studio in Heimatnähe. Man muss nicht mehr nach Berlin fahren, um da im Vielklang aufzunehmen, sondern man hat auf selben technischem Niveau in der Heimat ein eigenes Studio. Schon ein bisschen Rockstar-Vibes. Mhm. Ne? Spart sich damit natürlich auch so ein paar Kosten. Hotel, Anfahrt, Verpflegung, ne, was man dann immer irgendwie braucht, wenn man da 2 Wochen in Berlin irgendwie im Studio ist. Und in dem Gebäude, in dem das Studio eingerichtet wird, werden von den Bates weitere Räumlichkeiten angemietet. Und da werden dann der Fanclub untergebracht, die Verwaltung und man hat das dann mit dem Studio sozusagen alles unter einem Dach. Und es war die Sickingenstraße 6-8 in Kassel. Man kann es im Booklet der Kicks and Chicks nachlesen. Ihr braucht da jetzt aber keine Postkarten mehr hinschreiben. Der Laden ist längst discht. Aber wir haben natürlich sowohl mit Merten als auch mit Rep darüber gesprochen und mal gefragt, wie es denn da so war in der Sickingenstraße 6-8.
Ach, Sickingenstraße war super. Das war so ein altes, ich weiß gar nicht mehr, was da vorher drin war, das eine Fabrik war, so ein altes Fabrikgebäude, so ein bisschen mehrstöckig, dreistöckig. Und es war so, dass wir einfach so ein bisschen im Netzwerk gesucht hatten und es gab damals auch hier einen kleinen Musikladen, Verleih, PA-Verleih, das ist der Armin, der hat Cases gebaut und hat eben PA-Verleih gehabt und hat aber auch so Equipment-Verkauf gehabt, Firma Farmsound, und der hatte eine neue Räumlichkeit gesucht für seinen Laden. Und wir eben auch, also so, wir suchten halt eben Büroräumlichkeiten und das war, wie gesagt, man kannte sich untereinander und ich glaube, dass Armin damals um die Ecke kam und sagte, da gibt es einen Gebäude in der Sickingenstraße 6-8 und das ist mir aber zu groß, aber vielleicht finden wir noch Leute. Und gesagt, getan, es war dann so, dass wir das obere Stockwerk gemietet haben mit damals Psycho Productions, das war sozusagen die Produktionsfirma der Bates. Dann gab es eben den mittleren Stock, da war Armin dann mit seinem Laden drin, das wurde also alles auch viel größer als vorher, schön groß. Und ich bin dann unten in den Keller und habe dann da das Studio reingebaut. Und das war im Prinzip ein großer, langer Schlauch und dann haben wir da angefangen und haben halt mit Schätzchen damals Wände reingezogen, Fenster eingebaut, Türen eingebaut und haben das ganze Ding da unten ausgebaut. Und der Deal war halt, dass die Bates gesagt haben, naja, wir kriegen...
Genau, ich schätze, erster Bassist von Dogfood Five.
Und die haben dann damals gesagt, okay, wir bekommen einen gewissen Vorschuss. Ne? Das war ja damals so, dass es mit Bankübernahmeverträgen ging. Das heißt also, man hat im Prinzip die Platte auf eigene Kosten aufgenommen und hat dann sozusagen das Band verkauft an die Plattenfirma. Und dafür gab es dann eben Geld und es gab dann halt einen Vorschuss, weil es so ein Lizenzvertrag war. Und die haben gesagt, ey, wir hätten gerne einfach eine Räumlichkeit, wo wir jederzeit rein können und wo wir immer aufnehmen können. Und für mich war das halt cool, weil ich sagen konnte, okay, ich kann den nächsten Schritt machen, was das Studio betrifft und kann halt einfach irgendwie größer werden. Ne? Ein großes Mischpult, eine große 2-Zoll-Bandmaschine Und so haben wir uns da zusammengetan. Ne? Und dann haben wir halt eben den Vorschuss genommen, den es da für diese Platte gab, und haben den einfach in Equipment angelegt. Und ich habe mich um die Verwaltung der ganzen Geschichte gekümmert, ne? Habe da also sozusagen das Studio betrieben und konnte da halt eben auch mit anderen Bands rein. Und die Bates hatten aber sozusagen immer so ein Voraufnahmerecht. Ne? Das heißt also, wenn die kamen und haben gesagt, ey, wir wollen mal ein paar Sachen aufnehmen, haben wir in den Kalender geguckt und dann haben wir irgendwie den nächsten Zeitraum blockiert und dann konnten die da aufnehmen. Das entwickelte sich schon so ein bisschen auch zu so einem, ja, zu so einem Zentrum, wo halt einfach viele Musiker auch ein- und ausgingen. Ne? Also man konnte halt oben irgendwie in dem Laden konnte man Equipment kaufen, man konnte unten im Keller konnte man Aufnahmen machen und wir hatten halt eben oben drüber noch die Büroetage, wo wir die Verwaltung der Bates halt gemacht haben. So, das Management, Bernie saß da mit drin, das Management und die Merchandising-Firma, die es ja da gab, war dann auch mit da drin. Ja.
Und das war so eine Win-Win-Situation im Prinzip. Der Armin hatte sein Geschäft, wir haben auch im Prinzip auch unsere Verbrauchsprodukte, Seiten, Felle, was man so braucht für eine Tour, haben wir da auch gekauft, Kabel, irgendwas. Hatten dann auch gleich noch irgendeinen Techniker, wenn mal irgendwas nicht funktioniert hat. Es war auch ganz nett da. Wir haben sogar auch mal da geprobt, kurz. Aber das war irgendwie, das hat sich auf ein anderes Haus übertragen und dann hat man irgendwelche Nachbarn, die fanden das nicht so gut. Das mit dem Studio, das war eigentlich schon eine ganz gute Sache. Also man hatte natürlich nicht Berlin, das heißt die Vibes, wie du es nennen wirst, hatte man nicht. Aber man hatte wirklich, man konnte auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad dahin, wenn man wollte, mit dem Fuß zur Arbeit. Ja, konntest zu Fuß zur Arbeit gehen, wenn du wolltest. Und es war eine ganz entspannte Geschichte. Wir hatten zwar auch immer mal im Hof, hatten wir auch mal so ein paar Mädels mit bunt gefärbten Haaren sitzen, die fanden das lustig. Wir hatten auch, glaube ich, mal welche mit runtergenommen. Also, nee, nicht so. Einfach nur, ja, jetzt sitzt er schon sehr seit 3 Stunden, dann kommt er jetzt mal, könnt ihr euch das mal angucken oder so. Mit einem Getränk in die Hand gedrückt und dann, ne, haben die auch gesehen, das ist jetzt doch ganz schön langweilig. Die sind ja da nur am Arbeiten. Zimbel ist schon wieder in der Kabine da drin und singt. Blöd. So ungefähr. Aber das war eine ganz gute Sache. Es wurde leider nicht so richtig ausgenutzt. Also weil es ja irgendwann war ja auch Ende beim Bates. Ne? Nur zwei oder drei Platten.
Also es ist im Prinzip das Bates-Haus, muss man sagen, zu dieser Zeit. Armin Engelhardt, der auch angesprochen wurde jetzt in dem Beitrag oder den Beiträgen, hatte tatsächlich bis vor ganz kurzer Zeit immer noch das Musikgeschäft oder diesen Music Shop Farm Sound in Kassel. Zwar nicht mehr in der Sickingenstraße 6 bis 8, aber in der Rudolf-Schwander-Straße 11. Wer sich da auskennt aus Kassel, der weiß Bescheid. Und ganz aktuell trifft uns folgende Nachricht. Sascha, hau raus.
Entschuldige, das klingt, als wenn der tot wäre. Ja. Also es klingt dramatischer, als es ist, aber der Armin verkauft. Ich muss aber noch ansetzen.
Es ist dramatisch. Seit 1989.
Ja, okay, das stimmt. Also der Armin verkauft, also seit 1989 gab es das Farm Sound. Mir war das allerdings kein Begriff, weil ich nicht so in Kassel unterwegs war. Aber ja, ich habe es die Tage schon gelesen, dass der den Laden schließt. Das muss man sich mal überlegen, seit 1989 ist wirklich unfassbar. Aber er schließt den Laden, aber er betreibt dann weiterhin einen kleineren. Also ich gehe davon aus, dass der Laden einfach auch viel zu groß war. So, ne? Irgendwann lohnt sich das ja nicht mehr.
Und Rente?
Internet, sage ich mal, macht alles Rente? Kaputt. Rente, ja.
Ist das nicht auch Zeit, in Rente zu gehen?
Das weiß ich, die muss ich ihn fragen.
Insofern ist es ja auch vielleicht schön, wenn man etwas zurückstellen kann oder so, ne? Genau, wir wollen es nicht zu sehr überdramatisieren, aber vielleicht interessant für den einen oder anderen, der den Laden kennt. Ja, der Fanclub wird betrieben von Bernies Frau, Geli, die kümmert sich um den neu gegründeten Fanclub. Der hat im Mai 96 tatsächlich 500 Mitglieder. Und wir haben mal mit jemandem gesprochen, der da Mitglied war.
Ich glaube, ich war sogar Mitglied, also unter, ich glaube so 90 rum, irgendwie 90, 91, 92. Da konntest du dich damals eintragen. Ich glaube, das war sogar schon 92. Bin ich relativ früh eingetreten. Und da hast du einmal im Monat oder alle 2 Monate hast du so einen kleinen Newsletter bekommen per Post. Da standen dann die nächsten Konzerttermine drin, was an Schallplatten, an Neuaufnahmen kommt, in welchen Plattenläden. T-Shirts, die ersten waren da drin, die man für sehr wenig Geld kaufen konnte. Das habe ich heute noch von der Psycho Junior. Ja, das T-Shirt habe ich heute noch. Es war völlig Mottenlöcher und ich will nicht wissen, wie viele Bierflecken da drin sind und ein Brandloch, aber ich habe es noch. Das habe ich in so eine Tüte eingeschweißt, weil das ist mein erstes Badge-Shirt, da geht keiner ran. Das durfte sogar meine Freundin nicht anfassen früher.
Ja, Fanclub, natürlich insofern wichtig als Informationsquelle einfach. Ne? Wie gesagt, wir sind immer noch in einer Zeit, wo man kein Internet hat oder zumindest nicht in der Form, wie es heute vorhanden ist und auch genutzt wird mit sozialen Netzwerken und Infos all over the place, sondern man muss sich ja irgendwo über Konzerttermine, Merchandise und sonstigen Krempel informieren. Und da ist natürlich der Fanclub eine gute Sache, ja, wenn man da ab und zu mal Post bekommt, Konzerttermine drinstehen und ja, einfach so ein paar Infos über die Lieblingsband bekommt.
Das war ja Pogos Freundin damals, die dann meine Frau wurde. Oh. Ja, ja. Das ist so, was meine ich mit Pogo? Das ist immer so, da gab es halt durchaus immer Reiberei. Ja, die hat den Fanclub gemacht, hat dann auch teilweise auf Tour verkauft und sich abwechselnd mit anderen abgewechselt und so. Das war schon alles Family und alle haben das halt in ihrem Art professionell, soweit sie es konnten, halt alles gemacht.
Ja, Booking wird jetzt auch fast ausschließlich von Bernie gemacht, der mittlerweile auch eine eigene Sekretärin sozusagen hat und ist in Bates eigener Hand. Da hatte man ja vorher eben die Dienste von Elke in Anspruch genommen, die Booking-Agentur aus Hannover, die auch sehr, sehr viel für die Bates getan hat und die Bates viel zu verdanken haben. Wahnsinnig viele Termine für die Bates schon klar gemacht zu Zeiten, wo das eigentlich noch nicht für sie in Frage kam, weil sie dafür eigentlich noch zu klein waren, wenn man das mal so ausdrücken darf. Also das hat unheimlich viel getan für die Karriere und für die Wahrnehmung und das Bekanntwerden. Und die macht es auch weiterhin für die Festivalsaisons. Also da nutzen die weiterhin die Booking-Agentur von Elke. Aber ansonsten läuft das jetzt mittlerweile fast alles über Bernie. Und ja, man hat eben so ein Gesamtkonvolut an Studio, Verwaltung, Booking, alles von der Bates eigenen Firma verwaltet, die sich da eben nennt Psycho Productions. Und das ist ja eine neue Ära in gewisser Weise natürlich wieder, die aufgemacht wurde. Man hat jetzt sowas von eigener Firma und Selbstständigkeit, obwohl man natürlich bei der großen Plattenfirma ist, aber ja, es hat sich einiges getan von den Jutz-Proberaum-Anfängen bis hin zu Psycho Productions, einer Bates-Firma, die es seit 1996 gibt. Und das Jahr 1996 hält noch so viel für uns bereit. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das werden wir definitiv nicht mehr in dieser Sendung hinbekommen. Wir haben es fast nur angeteasert, denn was da noch alles kommt, das könnte sein, dass wir da zum ersten Mal uns sogar 2 oder sogar 3 Sendungen beschäftigen. Aber ich will da auch nichts Falsches jetzt vorwegnehmen. Nachher ist es doch nur eine halbe und dann, ne, sagt er hier, so, ne, die Lennefer wieder, hat sie wieder einen erzählt. Für heute soll es aber gut sein, würde ich mal behaupten. Wir haben auf jeden Fall das Jahr 95 abgeschlossen und schon mal in das Jahr 96 reingerochen. Und es riecht nach ganz viel Konzerten, Schweiß und Tränen, möchte ich behaupten. Und ein bisschen nach Bier vielleicht. So, machen wir beim nächsten Mal weiter.
Sehr gerne.
Wünschen euch alles Gute bis dahin. Bleibt am Ball. Schreibt uns nicht ab. Hört immer wieder rein. Und freut euch auf das, was da noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, macht es gut.
Schwingt der Hut.
Bis bald. Genau.
Bleibt sauber.
Und wir lassen wie immer die Ärzte für uns sagen.
Liebe und Frieden und so.
Und bleibt sauber.
Ja. Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Don't tell me no lies.